Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
In der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 wurden auf dem Hof hinter Kaifeck in Oberbayern 6 Menschen erschlagen. Das Bauernpaar Gruber plus ihre Verwandten, dazu die Magd. Aufgeklärt wurde dieses Verbrechen nie. Beschäftigen tut es allerdings weiter. 2005 veröffentlichte die Autorin Andrea Maria Schenkel ihre literarische Version der Ereignisse in ihrem Erstling Tannöd. Das Buch wurde zu einem riesigen Erfolg in Deutschland und im ganzen deutschsprachigen Raum und erhielt 2 Jahre danach den Deutschen Krimipreis. Und nun ist dieses Werk verfilmt worden, nicht zum ersten Mal übrigens, aber jetzt von der Schweizerin Bettina Oberli, der Erfolgsregisseurin von Herbstzeitlosen. Und darüber wollen wir heute reden. Zu Gast sind Marcy Goldberg und Franziska Oliver, beides Filmspezialistinnen. Starten wir mal beim Buch. Auf der Hülle zur Taschenbuchausgabe steht Krimi. Und doch ist diese Stilbezeichnung für das Buch wohl eher etwas schwierig. Wenn man jetzt die Kritiken zum Film anschaut, da kommt man auch ein bisschen ins Staunen. Da liest man unter anderem von Heimatfilm, Mundartkino oder auch Thriller, Drama. Ja, was denn nun, Franziska Oliver?
Es könnte ein bayerischer Mundartkrimi sein. Ich finde das Wort Thriller, unsere Vorstellung von Thriller ist vielleicht viel eher auf den atmosphärisch düsteren Großstadt Film bezogen, hauptsächlich aus den USA. Dieser Film hier ist ein ländliches Drama.
Marcy Goldberg?
Der deutsche Filmkritiker Georg Seeseling, den ich sehr bewundere, hat das Heimat-Horror genannt. Und das finde ich eine gute Bezeichnung. Wobei bei der Bezeichnung Heimatfilm müssten wir auch ein bisschen weiter diskutieren.
Ja, also der Heimatfilm, der eigentlich die heile Welt zeigt. Ich sehe Tannöd allenfalls als Heimatfilm in der Umkehrung der heilen Welt.
Genau, also es gibt den Heimatfilm und es gibt den Anti-Heimatfilm. Mhm. Aber vielleicht bevor wir dazu kommen, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen beschreiben, was das ist oder wie steht der Film.
Also beim Heimatfilm denke ich persönlich jetzt immer an die 50er Jahre mit wunderbaren Filmen, die in stets wunderbarer landschaftlichen Aufnahmen besteht, voll im Sonnenschein und Leute, die irgendwann nach 90 Minuten mal zur ewigen Liebe finden. Irgendwie so stelle ich mir das vor.
Gotthelferfilmungen.
Ja, es ist auch eine Art, also der Western ursprünglich ist auch eine Art Heimatfilm für Amerika. Ja. Und genau, das sind Filme, wo das sind so positive Werte, wo die guten Leute am Schluss gewinnen und wo die Liebespaare zusammenkommen nach irgendwelchen Schwierigkeiten und so. Und seit den 60er Jahren in Deutschland und auch in der Schweiz gibt es dann den Anti-Heimatfilm. Und das sind Filme, die die dunkle Seite zeigen, Dörfer, wo die Bösen die Macht haben oder wo man sieht, was steckt hinter dieser Idylle. Mhm. Und ich habe dann sehr gestaunt, in der Rezeption des Films redet man einfach so vom Heimatfilm. Und ich sehe, es gibt offenbar eine Verschiebung jetzt bei dem Begriff, dass die Leute, wenn sie Heimatfilm sagen, dann meinen sie eigentlich den Anti-Heimatfilm, die sehr kritischen Filme, die alles in Frage stellen wollen.
Also so einen aufklärerischen Impuls?
Nein, nicht aufklärerisch, aber einfach sehr so ein düsterer Blick.
Auch einer, der die Klischees unterwandert, eben der heilen Welt.
Genau, das sind Filme, die zeigen wollen, eine korrupte Kirche oder die korrupten Dorfverantwortlichen. Oder auch, es geht dann bis in, es sind sehr düstere und böse Sachen, auch Inzest, Kinderschändung, alles, was unter der Oberfläche so wimmelt und kribbelt, das wird in diesen Filmen gezeigt. Und diese Filme werden dann oft auch in ihrer Bildsprache sehr dunkel und sehr düster. Also im Vergleich zu dem Bild vom Heimatfilm, den man hat, auch in der Schweiz, eine Bergwelt, wo die Sonne immer scheint und ebenso Heidi und so, das ist genau das Umgekehrte. In diesen Filmen ist sehr oft, es ist sehr dunkel, die Filme sind fast, haben eine Farbqualität fast wie schwarz-weiß manchmal. Oder wenn Sonnenschein, dann so grell und ein bisschen verfremdet.
Eine andere Frage. Andrea Maria Schenkel, die arbeitet in ihrem Buch ganz stark mit Aussparungen, mit Andeutungen auch. die bisher klar bei einem nicht aufgeklärten Fall, dass man mehr sich so durch Andeutungen und so, die Person hätte es gewesen sein können. Es werden Spuren gelegt, die sich dann nie ganz auflösen und die dann auch im Nichts verlaufen. Und das erzeugt natürlich für die Leserschaft Spannung. Wie geht jetzt die Regisseurin Bettina Oberli damit um? Wie erzeugt denn sie in diesem Film Spannung?
Sie erzeugt sie mit Schnitt, mit Kamera, mit Musik und mit Versatzstücken des Horrorfilms. Es ist eine handgehaltene Kamera, die zuweilen echt nervös wirkt, die bei einer direkten Aufregung sein will, die sie nicht ist, die sie eigentlich vorgibt, immer aber wieder auch sehr schön ist. Ich finde den Look des Films wirklich schön. Dann wird Spannung erzeugt und Grusel und das geheimnisvolle Verschwörerische, indem man eben die Natur in ihrem Dunkeln zeigt, beim Eindunkeln nachts, im Stürmischen, die Tannen, die sich im Wind wiegen. Dann arbeiten mit Farben, kaum Farben, alles dunkel gehalten, Licht-Schattenspiele. Erst als dann eine sogenannte unschuldige Person von außen dazukommt, wird das plötzlich hell und farbig und weiß. Der Schnitt ist sehr hektisch, die Szenen sind fragmentiert, die sind einerseits auf Zeitebenen, andererseits oft auch noch gezeigt aus einem anderen Blickwinkel mit einer Rückblende dazwischen allenfalls, also gehörig verschachtelt. Und das ist anstrengend. Da muss man aufpassen wie eine Heftli machen, damit man mitbekommt, was in diesem deutschen Dialekt überhaupt gesagt wird. Und gesagt wird sehr wenig, dass, und man will natürlich nichts verpassen und sitzt ein bisschen auf dem Stuhlrand.
Wie ist denn das? Werden hier auch so Fährten gelegt oder Spuren gestreut, wer denn die Täterschaft gewesen sein könnte? Marcy Goldberg.
Ja, also das, die dramaturgische Struktur ist relativ raffiniert auch. Also im Zusammenhang mit, was wird dem Zuschauer oder der Zuschauerin alles erklärt oder gezeigt. Und der Film spielt in zwei Zeitebenen, was auch noch wichtig ist. Es gibt die Zeit von dem Verbrechen und die Zeit wird immer in Rückblenden erzählt. Und dann gibt es die Jetztzeit des Films, wo die Hauptfigur, diese erfundene Figur, die es in dem Buch nicht gegeben hat, seine junge Frau, die ins Dorf zurückkommt. Ihre Mutter hat dort da gelebt, aber sie selber ist in einem Heim aufgewachsen, aus Gründen, die man später im Laufe des Films herausfindet. Und sie kommt für die Beerdigung ihrer Mutter zurück ins Dorf und entdeckt diese ganze Geschichte von diesem Mord vor 2 Jahren, dass das Dorfleben noch sehr geprägt hat. Und das heißt, die Geschichte wird immer wieder in so Versatzstücken erzählt. Und was auch interessant ist, die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Das ist auch eine Struktur, die man aus der Filmgeschichte kennt. Es hat mich unter anderem an den Film Rashomon erinnert, vom japanischen Regisseur Akira Kurosawa, wo ein Verbrechen ist passiert und es gibt 3 Hauptfiguren und jeder erzählt ihre Version oder seine Version, was ist passiert. Und man sieht die gleichen Ereignisse immer aus einer anderen Perspektive und es kommen immer Details dazu. Und das macht Bettina Oberli zum Teil auch, dass verschiedene Personen haben Erinnerungen oder erzählen Sachen. Und dann gibt es eine Rückblende, dann ist man wieder in der Zeit von dem Verbrechen und man sieht das wieder in einer anderen Perspektive, was passiert ist oder wie gewisse Figuren auch noch mit der Geschichte zu tun haben und möglicherweise auch Schuld tragen. Und das ist dann sehr, also da arbeitet sie schon sehr krimimäßig. Aber auch, wie Franziska Oliver gesagt hat, auch mit diesem Horror, also aus dem Horrorgenre gibt es diese Elemente, dass man so ins Geisterhaus geht und man hört Geräusche und das ist, also sie versucht schon diese scary, also Angststimmungen auch, damit es nicht nur auf der Ebene von einer Krimi-Vermittlung, wo alles mit Vernunft und so zu tun hat, das hat auch ein bisschen diese, also das Böse und die Geister und so.
Das Unberechenbare auch.
Ich habe Blair Witch Project gesehen, ich habe Antichrist gesehen, ich habe Es geschah am helllichten Tag, aber auch dann Höhenfeuer, dann etliche Verfilmungen von Stephen King Büchern, Gucho, wegen einer ganz bestimmten Hundeaufnahme, dann Twin Peaks in Waldbildern mit oder ohne Eule und Twin Peaks-Anklänge auch in der Musik. Ich finde das alles sehr raffiniert und gekonnt gemacht. Es ist auch zum Teil wirklich sehr schön. Das Problem ist nur, das deutet alles etwas an, das dann schlussendlich nicht da ist, nämlich die wahre Spannung. Es ist, atmosphärisch ist dieser Film unglaublich stark, wirklich. Atmosphärisch ist er dicht und spielt es auch gut, da kommen wir vielleicht noch dazu. Das Problem ist, dass die Figuren nicht ausgearbeitet sind. Und gerade die Figur, die Katrin, die reinkommt zur Beerdigung der Mutter, eben Marcy Goldberg hat sie erwähnt vorher, gespielt von Julia Jentsch. Diese Figur könnte eigentlich alles aufmischen. Mit dieser Figur, die erfunden ist, könnte man sehr viel machen. Man könnte sie vielleicht auch zu einer Art griechischer Chor einsetzen in der Funktion, also das Erläuternde, Erklärende. Ich finde, diese Figur bleibt sehr lange stumm, agiert viel zu wenig dafür, dass sie eingeführt haben. Und Dialog und Handlung sind so nebensächlich bei all dieser Spannung, dass irgendwann das Kartenhaus dieser schön oberflächlich erzeugten Spannung, die es gut gemacht ist, beginnt zusammenzufallen.
Geht Ihnen auch so, Marcy Goldberg? Diese Art von Spannungsmangel in einem Film, der das eigentlich haben sollte?
Nein, nicht genau. Ich fand den Film sehr spannend. Ich war dabei. Ich fand ihn nicht langweilig. Man kommt in dieses Dorf mit der Hauptfigur und ist langsam dabei, alles zu entdecken. Wer sind die Figuren? Was ist die Geschichte? Die verschiedenen Ebenen, dass man das alles irgendwie im eigenen Kopf zusammenstellt. Ich war nur vielleicht mit dem Schluss des Films. Der hat mich enttäuscht. Und ich will nicht zu viel sagen eben für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber nur soweit, im Buch ist es so und im richtigen Leben auch, dass dieser Fall nie aufgeklärt wurde. Man weiß nicht, wer das am Schluss wirklich getan hat. Und es wird dann impliziert, dass eigentlich das ganze Dorf zusammen daran schuld war, auf eine Art. Und im Film gibt es dann am Schluss doch noch einen Täter. Und das hat mich dann ein bisschen enttäuscht.
Ich dachte, das wäre im Buch auch so.
Nein, das ist das im Buch nicht so.
Okay.
Das hat mich dann ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, aber ich denke, das ist wirklich eine Frage, eine schwierige Frage auch für die sicher auch für die Drehbuchautorin gewesen, kann man einen Mainstream-Film machen und ins Kino bringen und den Schluss nicht haben?
Kann
man wieder aus diesem
oder?
Dorf, oder am Schluss des Films geht die Hauptfigur natürlich wieder weg. Das ist auch ein Genre-Element. Oder eine fremde Person kommt ins Dorf, in diese Welt, macht ihre Erfahrungen dort, wird verändert und am Schluss geht sie wieder. Das ist auch so dramaturgisch.
Aber bleibt der Film stecken zwischen eben diesem Mainstream und dem eigentlich sehr eigenen, auch sperrigen Autorenfilm. Ich finde, er bleibt genau in der Mitte stecken.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Zu Gast sind Marcy Goldberg und Franziska Oliver. Wir sprechen über den Film Tannöd von der Schweizer Regisseurin Bettina Oberli, die sehr bekannt geworden ist durch den großen Erfolg Herbstzeitlosen, der zweiterfolgreichste Schweizer Film aller Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht, nach den Schweizer machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen so eingeordnet, wie man den Film empfunden hat. Aber machen wir doch mal einen Schritt weg von dem und kommen wir mal ein bisschen zum Umfeld noch. Ein Schweizer Film, Tannöd, so heißt das, spielt in Bayern. Es ist eine Schweizer Regisseurin und das wird natürlich jetzt fleißig als Schweizer Film angepriesen, zumindest hierzulande. Ja, passt das überhaupt? Ist es ein Schweizer Film?
Es ist ein Schweizer Film, weil er keiner ist, in der Art und Weise, wie wir wahrscheinlich Schweizer Film definieren. Die Schweiz ist ein Land mit Sprachregionen, sehr fragmentiert, hat durch ihre Geschichte mit den internationalen Institutionen schon immer auch den Blick nach außen sehr gepflegt. Gerade das Unschweizerische an diesem Film finde ich eben schweizerisch. Ich finde es einen Schweizer Film.
Marcy Goldberg?
Gut, ich denke, man könnte das sehr einfach lösen und sagen, es ist ein Schweizer Film, weil Schweizer Geld drin steckt. Das ist eine Co-Produktion zwischen Deutschland und der Schweiz, die Produktionsfirma Hugo Film, die auch zum Beispiel den Film Vitus produziert hat von Freddy Murger, auch ein Erfolg der letzten Jahre. Also auf der Ebene, einfach so technisch gesehen, ist das ein Schweizer Film, die Regisseur ist eine Schweizerin, die Drehbuchautorin sitzt in Berlin, der Stoff ist deutsch, die Schauspieler sind deutsch, die Sprache ist deutsch, wobei auch nicht wirklich Hochdeutsch, oder? Das ist ein bayerischer Dialekt, wobei gewisse Schauspieler ein bisschen ihre Mühe damit haben. Das ist zum Teil sehr schwankende, meine Ohren zumindest. Aber ich denke, das ist eine Frage, das ist eine sehr aktuelle, ein sehr aktuelles Thema jetzt für den Schweizer Film, auch für den französischsprachigen Schweizer Film. Ich denke jetzt an den Film Home von Ursula Meyer. Mhm. Ist ein ähnlicher Fall. Die Regisseurin, die französisch-schweizer Doppelbürgerin ist, macht einen Film, der eine französische Koproduktion ist. Der Film wird in Bulgarien gedreht mit französischen und belgischen Schauspielern. Und dann ist es trotzdem ein Schweizer Film und repräsentiert die Schweiz in der Welt und wird dann, also wenn es zu einem Versuch um eine Oscar-Nomination kommt, dann ist das geht dann als Schweizer Film in Tränen und so. Und ich denke, wir erleben jetzt eine Zeit in der Schweizer Filmgeschichte, wo man versucht, wirklich mehr über die Grenzen zu schauen, Co-Produktionen zu machen, mit Sprachen ein bisschen so die Grenzen zu überschreiten.
Es wird ja wohl auch eine wirtschaftliche Anforderung sein, wenn die Schweiz schon so ein kleines Filmland ist und die finanziellen Mittel begrenzt sind in diesem Land. Da wird sich Nicolas Bidot, der Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, natürlich schon auch seine Gedanken dazu gemacht haben. Sein Ziel ist es ja eh, Schweizer Filme auf Hochdeutsch zu drehen, damit man schon sprachlich kein Problem hat.
Ja, das hat er diesen Sommer am Filmfestival in Locarno behauptet. Er findet es gut, dass die Deutschschweizer endlich, wie er das gesagt hat, Filme auf Hochdeutsch drehen, damit man sie besser nach Deutschland also verkaufen kann.
Julius Verschwinden von Christoph Schaub als Beispiel.
Genau, aber ich denke, da hat Nicolas Bidot die Situation ein bisschen unterschätzt oder nicht richtig verstanden, weil Schweizer Filme auf Hochdeutsch, das ist macht nur einen Unterschied in Deutschland vielleicht, weil für den Rest der Welt ist es eigentlich egal, ob der Film auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch, auf Dialekt oder auf Französisch, der muss eh untertitelt werden, wenn er nach Dänemark geht oder Kanada oder Singapur oder so. Das ist dann die Idee, dass der erste Markt für Schweizer Filme Deutschland wäre oder Österreich. Und das stimmt nicht unbedingt. Aber wie ich das sehe, es gibt immer so Phasen, es sind so Schwankungen. Es gab schon Zeiten, wo man versucht hat, Schweizer Filme auf Hochdeutsch zu drehen. In den 80er Jahren, in den 90er Jahren hat man sehr oft...
Sogar kurz früh wurde in zwei Fassungen gedreht, Schweizerdeutsche und dann Hochdeutsche.
Ja, aber ich denke auch zum Beispiel an den Filmen von Thomas Körfer, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ja, diese Filme wurden dann auch auf Hochdeutsch gedreht, obwohl der Stoff dann Schweizer Stoffe waren. Und dann kam diese neue Bewegung im Zusammenhang mit den Filmschulabgängerinnen, Leute wie Andrea Stocker oder Anna Luif oder diese neue Generation, zu der auch Bettina Oberli gehört. Mhm. Und die haben dann das Hochdeutsche, das Dialekt auch zelebriert wieder. Das war dann neu, dass Filme wieder auf Dialekt gedreht wurden. Auch die Fernsehfilme, die dann die Sonntagabendfilme haben das auch unterstützt, indem sie auch so einen Pool an Schauspielern und Drehbuchautoren irgendwie geschaffen haben, die auf Dialekt arbeiten. Und jetzt gibt es dann irgendwie die Gegenbewegung, dass man wieder versucht, der Film von Christoph Schaub, der gerade vorher erwähnt worden ist, auch ein Beispiel, Drehbuch von Martin Sutter und auf Hochdeutsch. Und es kommen in nächster Zeit auch noch einige Filme, die versuchen, über diese Grenze
Das hat aber nicht nur mit Hoch- oder Sprache oder Dialekt zu tun, sondern mit den Schauspielern, mit dem Angebot der Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland, die man auch beiziehen will. Das ist sehr oft tonangebend. Und ich glaube, gerade bei Bettina Oberli, ich weiß nicht, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, da weiß Marcy vielleicht mehr, aber der deutsche, doch ziemlich gewichtige Produzent Bernd Eichinger, was da die Vorgaben waren, punkto Sprache, keine Ahnung. Aber ich hätte den Film sehr gerne in Schweizerdeutsch gesehen.
Das Gleiche in die Schweiz transponiert.
Also nur wären dann ein paar dieser sehr guten deutschen Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir sehen in Tannöd, wären dann nicht drin gewesen. Also
ja, ich denke, das ist ein bisschen die Frage, was passiert mit einem Film oder mit einem Stoff, wenn man ihn über die Grenze transportiert. Man hat auch gesehen, vor 10 Jahren war es auch ein Trend, diese europäischen Koproduktionen zu machen, die sogenannten Euro-Puddings, wo 3 europäische Länder zusammengekommen sind, um einen Film zu produzieren. Und jedes Land musste irgendwie auch in der Geschichte vorkommen. Und man musste irgendwie auch so die Drehbücher sehr strapazieren, damit plötzlich irgendwie eine Schwester aus Frankreich anreist und so.
Dann wirklich Euro-Pudding am Schluss.
Genau, so dass der jugoslawische Hauptfigur eine englische Freundin hat, damit eine englische Schauspielerin Film engagiert werden konnte. Also das waren Geschichten, die zum Teil sehr unglaubwürdig wurden, weil man sie nicht an einem Ort angesiedelt haben. Und der Erfolg für Filme aus kleinen europäischen Ländern, aus meiner Sicht, das hat sehr damit zu tun, dass die Geschichte ganz klar an einem Ort verankert sind, damit sie nachher eine universelle Wirkung haben können. Mhm. Man muss sie irgendwie so anordnen können. Also und so die Frage mit Tannert wäre, inwieweit ist das eine deutsche Geschichte, die aus der deutschen Geschichte, also im größeren Sinn, also historisch wächst und wie ja, sehr...
Könnte man sich den Film vorstellen als in der Schweiz angesiedelter Stoff?
Man könnte, wenn er wirklich verortet wäre. Ich glaube, das fehlt eben diesem Film. Marci Goldblum, ganz, ganz am Anfang unseres Gesprächs mal was davon gesagt. Ich hätte den Film gern verortet. Das tut ihm gut, genauso wie Michael Haneke's Film verortet ist.
Also, dass man genau weiß, wo er spielt.
Oder? Ja. Und das ist der nicht, der könnte eben in den französischen Alpen sein, er könnte in den Schweizer Alpen sein, er kann in Bayern spielen, ja, das fehlt ihm.
Das sehe ich anders, aber vielleicht hat das mit meinen Unkenntnissen der bayerischen Kultur zu tun, aber ich fand den Film auch sehr typisch bayerisch und die Regisseurin gibt sich auch Mühe, Objekte, Gegenstände aus dem Alltag, Stickereien und Sachen und der Priester und so, das war für mich alles sehr, es hat für mich gar nichts mit der Schweiz zu tun, ich denke, ein Schweizer Dorf würde anders aussehen und schon die Tatsache, dass die Leute auch mit diesen Dialekten reden und wie das alles zusammengesetzt ist. Ich denke, die Produktion hat sich Mühe gegeben, doch diese Kultur zu porträtieren. Der Film ist auch, hat eben sehr mit diesem, es ist dieses sehr auch katholische Umfeld auch, das sehr so bayerisch-katholische, so eine irgendwie dunkle, barocke, ich weiß nicht, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich denke, in der Schweiz wären die Kulissen sehr anders. Die Objekte, die Stickereien, die Wandtafeln, die wären schon ein bisschen anders. Die Kirchszenen, die Jesusfiguren, die man sieht, die sind für mich sehr typisch einfach aus dem süddeutschen Raum und nicht aus der Schweiz.
Also ich kenne die auch aus der Innerschweiz. Die kenne ich schon. Ich finde, Bigott ist Bigott. Scheinheiligkeit, frömmlerisch ist frömmlerisch. Das könnte irgendwo in Mitteleuropa sein, im deutschsprachigen Mitteleuropa. Ich hätte es einfach gerne wirklich klar benennt gehabt, wo es ist. Dann hätte man noch ein bisschen mehr Geschichte einfließen lassen können. Nicht als Handlung, aber... Ein paar, wenn man schon so stark mit Versatzstücken spielt, wieso den Film nicht? Und hier, finde ich, macht er ein bisschen den Spagat zwischen Schweiz und Deutschland. Und wir haben vorher gesagt, schweizerisch, deutsch. Ich finde ihn schweizerisch, gerade weil er nicht schweizerisch ist. Aber was du jetzt gesagt hast, Marci, es ist eigentlich in diesem Sinne ein deutscher Film, ein bayerischer Film.
Ja, ich denke, vom Stoff her und vom Inhalt her und auf jeden Fall von dem Ort her ist das bayerisch. Ich denke, der Film hat trotzdem für mich etwas Schweizerisches, aber vielleicht auf einer anderen Ebene. Weil es gibt gewisse Motive, die man immer wieder im Schweizer Film findet. Oder ein Umgang mit Geschichte, wie erzählt man Geschichten oder wie was für Figuren kommen vor. Und ich auf der Ebene erkenne ich schon schweizerische Motive, die man immer wieder sieht. Mitte, Ende der 80er Jahre gab es ein Buch von den Filmkritikern Martin Schlappner und Martin Schaub, wo sie einen ganzen Katalog aufgelistet haben von typischen Motiven des Schweizer Films. Unbehagen,
passen die dahin?
Unbehagen mit dem Heimat, Prozesse gegen die Vätergenerationen, eine kritische Hinterfragung des Patriotismus und so weiter. Das sind oft, das werden, ich meine, das findet man nicht nur in der Schweiz, aber das sind Themen, die man immer wieder in Schweizer Filmen findet. Und ich denke, dieses der zwiespältige Blick auf dieses Dorf, das von Bettina Oberli in dem Film gepflegt wird, das passt schon irgendwie in die Schweizer Filmgeschichte rein. Aber der Film ist für mich von den Schauspielern her, von dem Ort her, der ist für mich schon sehr klar in Deutschland verankert. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man auch diesen Bezug zur deutschen Geschichte und zum Zweiten Weltkrieg auch so verstanden haben wollte, wie die Buchautorin Andrea Maria Schenkel das gemeint hat, dass die Fragen von Schuld, von einer Gesellschaft, die überschattet wird, von einer gemeinsamen Schuld und so weiter, das versteht man anders, wenn man den Film irgendwie, in der Schweiz kann man die Fragen ähnlich stellen, aber sehr anders, weil die Schweizer Geschichte und der Schweizer Bezug zum Zweiten Weltkrieg ist ein sehr anderer.
Ja.
Tannhüt, ein Film von Bettina Oberli, einer Schweizer Regisseurin. Ein Schweizer Film, der in Bayern spielt. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Wollen wir ganz zum Schluss noch sagen, ob wir die Leute ins Kino schicken oder nicht?
Ich finde ja.
Franziska Oller?
Ich würde auch sagen ja, mit Vorbehalten, aber sowieso. Also sowieso sich dem stellen, sich der Auseinandersetzung stellen, genießen und ärgern, beides. Ja, ins Kino gehen.
Tannhüt von Bettina Oberli, das war der Kulturstammtisch. Zu Gast waren Marcy Goldberg und Franziska Oliver. Mein Name ist Erik Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.